Game Feature wird unterstützt durch JBL Quantum. Dare to dive in. Hier ist wieder das Game Feature Test Center mit einem frischen Spieletest für euch.
Hallo da draußen und herzlich willkommen. Hier ist Game Feature mit einem neuen Test zu Dragon's Dogma 2. An meiner Seite begrüße ich den Robin. Hi.
Hallo.
Und den Dennis. Hallöchen.
Hallöchen.
So, es ist angerichtet, würde ich jetzt fast sagen. Dragon's Dogma 2 ist endlich da. Ja, und wir haben es ausführlich gespielt, besonders ihr beiden. Ich bin noch mittendrin. Ihr habt euer Abenteuer erlebt. Und da sind wir jetzt mal gespannt, was man uns jetzt erzählt. Dennis, du hast es als Haupttester jetzt mal ausführlich angetestet. Was ist es denn eigentlich für diejenigen, die das überhaupt noch nicht kennen?
Es ist ein sehr, sehr altmodisches Rollenspiel. Will ich mal direkt sagen. Und zwar schaffen wir uns am Anfang einen Helden. Und dieser Held, kurz um zur Story, legt quasi sein Herz an den Drachen, lebt aber noch weiter als Erweckter und sein Ziel ist es einfach, diesen Drachen zu töten. Punkt.
Ja.
Und gut. Wir reisen durch eine riesige Open World auf der Suche nach entsprechenden Drachen.
Ja. Grob zusammengefasst. Genau. Ja, gut. Jetzt sind wir ja direkt am Charaktereditor. Da sollten wir vielleicht das ein oder andere mal kurz drüber sprechen. Wie lange hast du jetzt gebraucht für deinen Charakter?
Nicht so lange, weil ich wollte spielen.
Tatsächlich. Tatsächlich.
Robin. Naja, bei mir ist es schon was anderes, weil den Charaktereditor gab es aber schon eine Woche. Vor Release konnte man den ja schon runterladen und halt ausgiebig testen. Und es gab ja unzählige Kreationen, die einfach richtig gut waren. Sei es jetzt, jetzt haben wir die ganzen Personen nicht mehr ein. Auf jeden Fall sehr, sehr viele Charaktere wurden erstellt, die einfach so sehr gut waren, weil der ist sehr detailreich, dieser Charakter-Editor. Und ich habe das Gefühl, da ist das ganze Budget fast reingegangen.
Ja, Charakter-Editor sehr, sehr ausführlich gemacht und ich glaube sogar eine der ausführlichsten, die wir so gesehen haben, oder? Kann man das so sagen?
Ja.
Ja, ne? Gut. Also man kann sehr, sehr viel da drin erstellen und gleichzeitig muss man ja auch seinen Hauptvasallen auch noch erstellen. Und ja, dann geht's ja endlich rein, ne, Dennis?
Genau, dann geht's endlich rein als der kleine Gefangene, der Steine schleppen muss.
Mini-Tutorial sozusagen.
Genau, so ein Mini-Tutorial, was aber so mini ist, dass es schon wieder... Es ist einfach mini, es existiert einfach. Danach ist du learning by doing.
Ja, es ist ein gewaltiges Spiel, muss man einfach so sagen. Und man wird ein bisschen vielleicht erschlagen am Anfang. Weil den einen oder anderen wird sicherlich auch ein bisschen abschrecken, oder?
Ja, weil du kommst einfach rein, hast halt, wie gesagt, schon einfach gar keine Ahnung. Du wirst einfach von allen Seiten irgendwie angegriffen. Und gerade gegen Anfang ist es mir schon hin und wieder mal passiert, dass ich mal schnell gestorben bin.
Ja.
Auch, aber je mehr man spielt, umso besser findet man sich auch in den Spiel ein, bis man dann hinterher ganz drin ist. Also das ist, es ist einfach ein ganzes Learning by Doing und du erkundest dann von automatisch, du weißt dann hinterher, wie du kämpfen musst, weil du hast ja solche Creative of Life Features, wie anvisieren, wie man es jetzt zum Beispiel aus anderen Spielen, wie Elden Ring kennt, hast du einfach nicht.
Mhm.
Und ja. Du stehst drauf und sammelst deine ganzen Sachen.
Genau. So, jetzt muss man sagen, wer den ersten Teil kennt, wird sicherlich sehr schnell reinkommen ins Spiel. Ja? Hast du den ersten Teil gespielt?
Ich habe den ersten Teil mal ein bisschen angezockt, kurz bevor das Spiel rauskam.
Okay. Das ist interessant.
Okay. Es war nämlich bei Steam im Angebot gewesen, sage ich jetzt mal. Und da habe ich mir gedacht, auch warum mal nicht. Ich muss zugeben, dass ich den ersten Teil schlechter in Erinnerung hatte.
Mhm.
Hatte aber auch irgendwie Spaß gehabt, wo ich es jetzt nochmal gespielt hatte am PC, also den Anfang. So. Und wo ich dann Dragon's Dogma 2 gestartet hatte, da war nicht so viel Unterschied, außer vielleicht grafisch zum ersten, gefühlt.
Ja, okay. Robin, wie sieht's bei dir aus? Hast du ausführlich den ersten Teil gespielt?
Ich hatte den damals auf jeden Fall gespielt, dann ja nochmal gespielt, weil dann noch dieses Dark Arisen rauskam, was ja quasi dasselbe Spiel nochmal war mit Zusatzinhalten, ja. Bevor du aber nochmal das Spiel komplett durchspielen musstest. Aber es ist halt bei mir halt schon einige Jahre her. Ich glaube, 10 Jahre, 11 Jahre. Ich glaube, vor 11 Jahren ist es, glaube ich, erschienen, das normale Spiel. Mhm. Und ich habe es halt noch einigermaßen in Erinnerung. Und das, was Dennis halt sagte, so ja, es hat sich halt gameplay-technisch, glaube ich, nicht viel geändert. Und ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist, wenn ein Spiel halt schon über 10 Jahre alt ist oder halt eine Spielereihe und sich manche Dinge, also wenn halt kaum Unterschied ist.
Das gilt ja nicht nur für das Gameplay, sondern eigentlich auch für eine Story. So, also der Grundaufbau der Story. Du warst auch schon damals der Erweckte gewesen, der von dessen Herz von einem Drachen gegessen worden ist und du den töten musstest.
Ja gut, das ist halt so ein Dragon's Dogma-Ding, würde ich jetzt einfach sagen. Das ist, als wenn du jetzt, keine Ahnung, bei Devil May Cry sagen würdest, ja okay, wir machen ab jetzt keine Dämonen mehr rein.
Ja, aber ist es schon aufgefallen, dass bei euch bei Dragon's Dogma 2 ein Titelbildschirm nicht die 2 angezeigt wird?
Das hat einen Grund.
Ist das nicht vielleicht ein Reboot?
Ja, ja, schon eine gewisse auch. Art. Eine gewisse Art, weil sie haben auch gesagt, die Entwickler, dass es das Dragon's Dogma ist, was man damals hätte entwickeln wollen. So vielleicht.
Ich müsste jetzt hier so rein, so hart rein spoilern, ne?
Nein, das willst du nicht. Nein.
Aber ihr werdet es beide nie so weit spielen. Also Sebastian weniger als Dennis.
Warum?
Naja, du musst es halt spielen. Durchspielen. Ja.
Warum?
Ich bin gespannt, wie lange das dauert.
Es wird noch ein bisschen dauern. Gerade weil wir ja mit Enchanted auch noch zu beschäftigt sind. Na, egal, das ist ein anderes Thema. Bleiben wir doch bei unserem Spiel. Wir gehen jetzt nochmal wieder rein. Also wir haben unseren Hauptvasallen, den wir wahrscheinlich eine andere Klasse zugewiesen haben, sag ich jetzt mal. Und dann trifft man ja noch 2 weitere direkt am Anfang. Und dann geht man sozusagen ins Abenteuer rein. Nach dem Tutorial, was ist dir so aufgefallen, Dennis?
Dass es ruckelt.
Okay, wir reden jetzt von der PS5-Version, ne? Also wir haben alle PS5 gespielt.
Ja, dass es auch ein paar Frame-Drops hat.
Innerhalb der Welt. Ja. Also ich wäre froh gewesen, wenn wenigstens die 30 FPS konstant gewesen wären. Selbst das war nicht der Fall.
Robin, du hast nicht Rise of the Ronin gespielt, also.
Ja, sorry, aber was ich hier teilweise erlebt habe, also wenn du halt gegen Boss kämpfst und da kommen einfach irgendwelche Effekte oder irgendwelche Zauber und du siehst halt einfach nur, wie die Frames einzeln runtergehen.
Das ist absolut richtig. Oder du mitten in der Stadt bist, witzigerweise meistens da, wo Treppen sind, ist mir aufgefallen, da gehen einfach die Frames runter. Auf Treppen.
Das hatte ich nicht, aber es gibt eine Lösung. Du musst einfach nur alle Bewohner umbringen. Das liegt wohl daran, dass in den Städten wohl die ganzen NPCs einzeln berechnet werden oder irgendwie sowas. Ich bin nicht ganz in die Thematik reingegangen, wo dann ein Spieler meinte, ja, hat eine Lösung für das Problem gefunden, er bringt einfach einen Großteil der Bevölkerung um. Dann hast du das Problem nicht mehr.
Ja, aber das verstehe ich aber auch nicht. Wenn die ganze Stadt berechnet wird, warum werden die so spät eingeblendet dann?
Ich habe keine Ahnung. Ich hatte heute einmal den Fall gehabt, wo es wirklich sehr spät gekommen ist. Ich bin gelaufen, aber werde ich nach hinten geworfen. Warum? Weil direkt vor mir ein Karren erschienen ist. Und genau da, wo ich stand, ist er halt erschienen, sprich, ich wurde zurückgeworfen. Da war ich also, okay.
Das war ein magischer Tarnumhang.
Ja, keine Ahnung.
Das ist tatsächlich aber auch etwas, was mich an dem Spiel gestört hat, und zwar diese auffloppenden NPCs oder Ochsenkarren, alles, was man so halt sieht. Weil die haben, das ist so das Ding, das mir so ein bisschen diese Atmosphäre genommen hat, tatsächlich.
Ja, kann ich verstehen.
So. Mhm. Weil an sich gesagt, Dragon's Dogma 2 ist ja eigentlich ein gutes Spiel. Es ist ein interessantes Spiel, weil es halt, ja, was ganz anderes macht als andere Spiele, die man sonst kennt. Ne? Also du hast, es ist altmodisch, du hast, wie schon am Anfang gesagt, du hast halt kein Quality of Life mit Knopfdruck anvisieren, Ringmenü, irgendwelche Sachen. Du hast keine sehr klassische Schnellreise. Die Bosskämpfe, die sind mehr oder weniger, stellt euch einfach einen Monster Hunter vor mit einer Open World. Mhm. So, du hast auch ein Crafting-System. Ja, eigentlich ist das genau das. Das ist eigentlich das war ja schon Dragon's Dogma 1 im Prinzip. Ein Monster Hunter mit einer offenen Fantasy-Mittelalter-Welt.
Ja. Ja, das ist vollkommen richtig.
Also kann ich komplett nachvollziehen. Nur irgendwas macht ja das Spiel, was einen wirklich bezaubert. Vielleicht den einen oder anderen sehr spät, den anderen packt es schon relativ schnell. Aber was ist das? Kann man das beschreiben, Dennis?
Ich weiß es nicht, ob man das beschreiben kann. Was ist meine Faszination daran gewesen? Warum bin ich süchtig danach? Ja, eigentlich will ich durch diese Welt reisen. Ich liebe die Dungeons da drin.
Ja, also das Erkunden, das Rumlaufen, das Gameplay, das ist das Einzige, was dich halt wirklich an dabei hält.
Richtig.
So. Und das ist halt auch genau das Traurige, weil je mehr Zeit du da reinsteckst, umso weniger intensiver. Also es nimmt dann halt irgendwann sehr stark ab. Weil das Problem bei dem Spiel ist, die Gegner leveln ja nicht mit dir mit.
Ja.
Was aber gut ist. Ja? Nee, ich finde es mittlerweile also richtig schlimm. Ich finde es halt schlecht, weil für mich sind Bosse mittlerweile total langweilig. Einmal Meteoritenhagel sind die tot. Bumm. Also ich habe keine Herausforderung in dem Spiel. Und wenn du dann ein New Game Plus hast, ist das Spiel genauso langweilig. Weil es wird nicht schwerer.
Also ich verstehe dich, ja. Aber ich hasse es, wenn die Ganzen immer mitleveln. Und dass du sie gerade immer schaffst. Das war nicht bei Elder Scrolls schon scheiße. Wo man es gerade schafft, diese zu töten und immer wieder gleichzeitig. Und dann hast du den kleinsten Wolf, den du genauso tötest wie den großen fetten Vieh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall fand ich dieses Gothic-Prinzip immer schon geil. Ich gehe in eine Höhle, werde sofort vermöbelt. Ja, und mit dem Laufe der Zeit werde ich mächtig und kann auch die kleinen Mobs sofort umbringen. Also ich finde schon cool, muss ich sagen, weil es wirklich mir eine Glaubwürdigkeit der Welt darstellt.
Die Sache ist auch, das darf man auch nicht bedenken, das darf man auch nicht vergessen. In Dragon's Dogma ist alle 1-2 Meter Action.
Ja.
Du kommst einfach nicht zur Ruhe. So, dann bist du doch eigentlich mehr froh, wenn du die schnell erledigen kannst, als wenn du den Stufe 100 Mini-Kobold weitere halbe Stunde versuchst zu klatschen.
Ja, finde ich auch. Also es hat beides seinen Vor- und Nachteile, sagen wir mal so. Ja, genau. Ich war halt einfach nur sehr enttäuscht, als ich so, ja okay, da kommt ein Greif angeflogen, der schon eigentlich eine stärkere Version ist, aber ich bin halt so, ja okay, also gib mir keine Minute.
Hm. Ja gut, okay. Das stimmt natürlich, aber was ich auch sehr unterstreiche, das habt ihr beide jetzt, glaube ich, gut erzählt, das ist dieses Erkunden der Welt. So. Und ich glaube, es ist eines der Spiele, wo ich am liebsten vielleicht erkunde, weil ich sehr viel erkunden auch muss. Ja, also ich habe nirgendwo diese Schnellreise, oder ich habe sie schon, aber sie ist sehr teuer. Und diese Ochsenkarren kann man ja wirklich nicht als Schnellreise bezeichnen. Und deswegen dieses Laufen in der Welt fand ich schon. Es hat mich schon in eine fremde Welt so gezogen, sozusagen.
Weil ich bin zum Beispiel gestern auch, ich habe das Spiel gestartet, habe gesehen, guck mal, ich habe hier noch oben einen schwarzen Fleck, ich gehe jetzt einfach mal dahin. Und da, wo der schwarze Fleck war, habe ich wieder 3 Dungeons gefunden, gefühlt 5 neue Bosse, was heißt neue Bosse? Vielleicht welche, die man kennt, dazwischen waren ein paar neuere Gegner, die ich vorher noch nicht gesehen hatte. Also du spielst dich dann von selbst. Du vergisst dann die Zeit und deckst einfach die Karte auf. Das hast du in anderen Spielen einfach irgendwann nicht, weil du einfach keine Lust hast, das zu tun.
Es ist aber auch nervig, das muss man auch sagen. Also wenn man, weiß nicht, zum Punkt B möchte, der, weiß nicht, Kilometer weit weg ist, das dauert dann entsprechend. Und du weißt, an jeder Ecke ist eh ein Gegner wieder, der dich aufhält.
Ja, aber kannst du einfach vorbeirennen.
Aber das ist mehr oder weniger ja ein Problem, was halt alle Open-World-Spiele irgendwo haben.
Ja. Vollkommen richtig, nur in den meisten ist man schnell mit Schnellreise immer von Ort zu Ort.
Das ist richtig.
Genau. Ja, genau. Also das macht es ja gut und was es ja auch noch super macht, das Kampfsystem teilweise, wo man ja auch wirklich dann auch hochklettern kann und so, das macht schon Spaß, oder? Gerade wenn es Flugmonster sind, wo man mitgeschleppt wird oder so, das ist schon cool.
Definitiv.
Ja.
Das hat eher die Angst, dass du irgendwann runterfällst, weil die Ausdauer zu Ende ist.
Ja, korrekt, richtig. Davor hat man echt Angst.
Und vor allem, wenn man auch die Gegner, also die großen Gegner, das erste Mal bekämpft und du kennst einfach deren Movesets nicht. Weil du hast halt noch nie gesehen, dann bist du auch immer wieder erstaunt, wie die versuchen, dich abzuschütteln.
Ja. Ja, es macht schon einen glaubwürdigen Charme aus der Monster und so. Und deswegen sagst du Monster Hunter, Robin, trifft es schon sehr gut. Und was ich halt ein bisschen bemängel, ist immer noch, dieses Gruppenfeeling ist ja auf einer Seite ganz gut, ja. Aber wie oft sind diese Gruppenmitglieder mir im Weg, haben die im Weg gestanden oder sind kreuz und quer gelaufen, gerade in den Städten und so. Das hat mich aufgeregt.
Was mich halt auch ziemlich genervt hat, du hast auch ein Gebiet, wo du eine Seilbahn hast, die musst du aber halt noch mit Kurbel bedienen. Sprich, entweder stützt du dich daran und kurbelst oder ein NPC oder seiner dann aber sein. Wenn ich das mache, bin ich wesentlich schneller. Das Problem ist, wenn du dann währenddessen angegriffen wirst, machen die Vasallen in der Regel nichts.
Stehen doof da.
Die stehen doof rum. Der Magier versucht zu zaubern. Das Problem ist ja, man bewegt sich, also kann er nicht vernünftig zielen. Schwierig.
Aber im Großen und Ganzen machen die aber auch ihren Job.
Ja, großenteils. Ja. Sie rennen auch gern freiwillig in ihren Tod.
Und ja, das ist richtig. Das ist nämlich, das ist aber auch so eine Sache, die mir bezüglich Vasallentum so ein bisschen fehlt. Aber das ist wahrscheinlich so wegen Story und du bist der heilige Erweckte. Die könnten sich auch mal gegenseitig wiederbeleben.
Nö. Können sie nicht.
Aber jedes Mal denkst du, boah, es ist der Herbert, der liegt da schon wieder auf dem Boden. Kann er nicht mal irgendeinen aufwecken da? Nö.
Richtig. Und der Jäger, der jagt einfach alles. Und sammelt alles auf. Ist auch ganz cool so, ja.
Aber es ist so ganz cool in dem Vasallensystem, die zwei Vasallen, die man ja extra ruft, oder halt der eigene Hauptvasall, wenn er bei einem anderen Spieler in der Welt rumturnt, dass die einen auch helfen, Truhen zu finden oder Questziele sogar auch, tatsächlich.
Mhm. Ne? Ja.
Dass man die halt nicht wirklich suchen muss, dass sie dann einfach sagen, ja, komm mit, ich weiß, wo der Weg ist. Und dann sagst du einfach los und du folgst denen dann einfach. Also sowas finde ich auch ganz cool. Das hat da so ein bisschen diese Gruppendynamik.
Ja.
Die allerdings aber auch rausgenommen wird, wenn sie alle 2 Minuten sagen, hier liegen Zutaten.
Ja. Ja. Die sollte man suchen.
Teilweise reden sie ja schon fast zu viel manchmal.
Oder wie oft ich mir anhören musste, ja, hier und Königin, Regentin und tralala, tralala. Mhm. Und das jedes Mal, wenn ich in dieser Stadt reingehe. Also denke, boah, jetzt nervt der aber mal. Jetzt seid doch mal bitte mal 5 Minuten.
Jetzt könnte der ein oder andere Hörer jetzt mal so fragen, Leute, warum habt ihr nicht richtig über die Story geredet, Dennis?
Welche?
Nee, es gibt eine, aber sie wird halt schlecht erzählt und die sagt einfach nicht, also es ist einfach ein langweilig, Punkt. Hm.
Ja, also alleine wie oft man in dieser Story, in dieser Main Quest wirklich in diesen Palast geht, sich reinschleicht und einfach nur zuhört und ja, das war's ja, dann oder so.
Ja, das ist wirklich so ein Ding. Das habe ich mir aber auch schon nach dem dritten Mal gefragt, warum muss ich da jetzt schon wieder rein?
Ja.
Also, weil du gehst da rein, da ist nicht mal ein Kampf, gar nichts. Es ist einfach, diese Quest hast du in nicht mal 2 Minuten abgeschlossen, wenn du nicht laufen müsstest.
Ja.
Weil du gehst rein, du hast ein NPC oder nimmst ein Item auf, gehst wieder raus, Ende. Und du denkst so, ja gut, danke für die 6000 Erfahrungspunkte.
Richtig, richtig.
Und dann hast du draußen die Bosse, die für den... Also die Quest gibt 4-mal mehr Erfahrungspunkte als so ein Boss, an dem du 10 Minuten, 15 Minuten dran hockst. Gerade als neuer Spieler.
Mhm.
So.
Jetzt könnte man echt annehmen, wir reden hier sehr, sehr viel Negatives. Ne? Also klar, wir machen auch ab und zu mal ein bisschen was Positives, aber wir sind total unzufrieden mit dem Spiel. Warum spielen wir es dann, Robin?
Also ich bin nicht unzufrieden. Also da bin ich jetzt schon der falsche Ansprechpartner. Ich finde es nach wie vor super. Es hat seine Schwächen, die sind auch teilweise gravierend. Eben wie, keine Ahnung, 15 FPS teilweise oder aber halt die unheimlich schlecht erzählte Story. Mhm. Und es macht aber dennoch Spaß. Und darum geht's ja. Der Gameplay macht Spaß. Das will ich ja haben.
Das ist ja cool.
Ja, was nützt halt am Ende eine richtig coole Story, wenn mir das Spiel an sich aber halt keinen Spaß macht. Oder aber halt, es sieht unheimlich geil aus, aber das Spielsystem macht mir halt keinen Spaß. Das Gameplay ist ja mitunter das Wichtigste überhaupt, oder das Wichtigste im Spiel.
Und das ist ja auch das Faszinierende an Dragon's Dogma, weil ich predige schon für mich so seit 4 Monaten, ich habe keine Lust mehr auf Open-World-Spiele.
Ja.
Ja, und dann habe ich jetzt wieder das nächste und es macht einfach mehr Spaß als die anderen.
Ja, das finde ich faszinierend, wie das Spiel das so schafft, trotz den ganzen Fehlern. Das finde ich echt faszinierend. Ja. Und das kann keiner richtig erklären, muss man sagen. Das ist eine Magie, ein Zauber, keine Ahnung.
Ja, aber vielleicht liegt es ja auch einfach daran, dass es ich habe halt so immer noch das Gefühl, dass das alles mit Absicht so altmodisch macht und bestimmte Dinge einfach rausfällt. So, ja. Und das funktioniert einfach. Das funktioniert ja bei Gothic ja genauso damals.
Richtig. Man taucht einfach glaubhaft in diese Welt ab, trotz den ganzen Fehlern, und kann drüber hinwegsehen. So, die Fehler, die man jetzt gestört haben bei diesem Game. Ansonsten ist es irrsinnig wahnsinnig, wenn ich da reingehe und ich sage, ich will jetzt eigentlich nur mal zu diesem einen Punkt und der Punkt leitet dich wieder zu was anderem und dann kriege ich da eine Quest und da ist noch eine Höhle und du hast den ganzen Abend damit verplempert quasi mit dem Spiel und du merkst es nicht und das ist, glaube ich, immer ein gutes Zeichen, oder?
Ja.
Ja.
Ja. So ist es. Aber für Story-Liebhaber muss man einfach so sagen, die wirklich so eine kontinuierliche Storyline und richtig coole Stories gibt es ja wirklich in tausenden von anderen Spielen. Die kann man hier einfach nicht erwarten. Trotzdem ist das Abenteuer an sich die Story, finde ich. Ja.
Und das die Reise halt, die du erlebst.
Ja. Ja.
Und die Bindung, die du zu den Charakteren aufbaust, das ist ja auch nicht gerade unwichtig. Du kannst ja zu NPCs eine Bindung aufbauen, du kannst ja auch zu deinen Vasallen eine Bindung aufbauen und das hat halt auch noch Auswirkungen.
Mhm. Was man halt nicht vergessen darf, und da sind da viele Dinge im Spiel, wo ich gesagt habe, oh, das ist großartig, sind kleine Details, auch die in dem Spiel drin sind, die man halt nicht in anderen Spielen so findet.
Ja, kann ich unterstreichen. Definitiv. Ja, jetzt müssen wir noch über eine Kleinigkeit, ärgerliche Kleinigkeit sprechen. Und das ist Ingame-Käufe, beziehungsweise, ne? Den König der Mikrotransaktionen ist Capcom natürlich auch, unter anderem. Und natürlich hat sie auch wieder reingeschafft. Und das hat natürlich erst in erster Linie einen richtigen Shitstorm verursacht, bei Steam zum Beispiel. Und darüber müssen wir kurz reden. Braucht man das alles, Dennis?
Nö. Du findest eigentlich so gut wie alles so auch im Spiel. Dauert nur eine gewisse Zeit und das ist nämlich auch das Problem daran, dass du, wenn du es alles schneller machen willst, halt direkt in den Geldbeutel greifen könntest. Mhm. Würde ich aber ehrlich gesagt für das eigene Spielgefühl absolut nicht empfehlen.
Ja, genau.
Weil dann kannst du nämlich auch jedes andere Open-World-Titel mit Schnellreise einfach spielen. Das ist das Spiel nicht wert.
Ja.
So. Robin findet das
allerdings, auch. Allerdings muss man aber auch sagen, es ist für Capcom-Verhältnisse völlig normal. Du hast in jedem Capcom-Spiel, sei es ein Devil May Cry, sei es ein Monster Hunter, ein Resident Evil. Ich weiß nicht, hat Park Beyond das auch, ist auch von Capcom, oder? Bin ich mir gerade nicht sicher.
Nee, glaub nicht. Nee.
Ist nicht? Okay, dann. Ach nee, was war Namco Bandai oder so?
Ja, richtig, genau.
Hast du das gleiche?
Ja, nein,
ist nicht. Also ich verwechsel da auch gerne mal die Spiele, was von wem ist. Also ich verwechsel die beiden tatsächlich auch regelmäßig.
Okay. Auf jeden Fall, das ist ein Standardding von Capcom. Und dass man sich gerade bei Dragon's Dogma darüber aufregt, das finde ich jetzt auch so ein bisschen übertrieben.
Ja, bin mir halt sicher, also sorry, wenn ich unterbreche, aber das ist halt ein Problem, dass das an sich immer noch ein sehr nischiges Spiel ist, was zu viel in die Mainstream-Richtung gepusht wurde. Weil es wurde ja so viel Werbung gemacht, es wurden so viele Influencer oder Streamer eingeladen zu irgendwelchen Werbe-Events, wo die dann zocken konnten und alles. Es wurde viel Werbung gemacht und das ist meiner Meinung nach teilweise schlecht für das Spiel, weil du siehst ja halt, es wurde bombardiert auf Steam mit schlechten Reviews, was es nicht verdient hat.
Und da kommt noch hinzu, dass es sie ja im Interview sogar gesagt haben, ja hier, wie Schnellreise ist langweilig, das liegt dann liegt nicht an dem Spiel, nämlich irgendwie, wie du spielst. So, irgendwie hat der Produzent das so gesagt. Und das kann ich schon verstehen, warum es eher sich zum Negativen geht, wenn du dann unter den In-App-Käufen dann siehst, dass du dir Ziel- und Reisesteine kaufen kannst.
Mhm. Ja, aber ich bin immer noch der Meinung, dass diese Version 1, also so wie es dann gelauncht ist, auch ein paar kontroverse geschaffen hat und die es jetzt auch versuchen zu verbessern, indem es zum Beispiel kein neues Spiel zu erstellen gab. Und das war ja auch so ein Kritikpunkt. Und das hat man ja jetzt auch schon wieder ein bisschen rückgängig gemacht und dass es jetzt auch wieder möglich ist. Und es sind ja auch ein paar Punkte jetzt auch verbessert worden. Auch die Frames teilweise. Also immer noch nicht super, aber ne, sie wurden
auch... Ich glaube, die Frames werden nur auf dem PC auch besser und ich glaube, Konsolen wird immer so bleiben.
Ja, kann natürlich sein.
Ja, also natürlich. Auf dem PC, da habe ich auch die Rückmeldung bekommen von jemandem, der sich das noch neulich geholt hatte. Er hat Top-Grafikkarte und alles und das Spiel läuft wie Krampf.
Ja, okay. Also nur ein Krampf.
Ja, weil es da auch, es wurde ja gesagt, dass die ganzen Charaktere und so durch den Prozessor geladen werden und nicht durch die Grafikkarte, was eigentlich auch ein Fehler ist heutzutage.
Also im Prinzip läuft die PC-Version schlechter als die Konsolenfassungen.
Oh, okay.
So. Wow. Da sind auch die Frame-Drops ein bisschen häufiger, außer du hast vielleicht so eine 3090er Grafikkarte oder 4090er Grafikkarte und den absoluten Top-Prozessor. Dann geht's vielleicht. Und selbst ja, da gehst du noch runter auf 45 FPS statt 60. Oder 120, wie du haben solltest.
Also. Ja. Dann sollten wir vielleicht abschließend noch zu einer Wertung kommen, Dennis.
Trotz aller möglichen negativen Kritik gebe ich dem Spiel eine 82. Ja. Weil es ist im Kern ein gutes Spiel und es macht verdammt viel Spaß. Das muss man halt sagen und ich finde, niedriger hat es nicht verdient, aber höher definitiv auch nicht.
Also ich finde es auch gerechtfertigt, muss ich sagen. Auch wenn ich jetzt noch weit nicht so weit bin wie ihr. Robin, kannst du aber auch unterstreichen, die Wertung.
Ja, klar.
Da bist du d'accord, sozusagen.
Definitiv.
So, Dennis, jetzt hast du noch kurz eine Möglichkeit, die Leute zu motivieren, das Spiel zu kaufen.
Kauft alle das Spiel. Kauft es. Probiert es aus. Habt Spaß.
Ja.
Enden Kunden.
Und ihr müsst es ein bisschen länger vielleicht auch spielen, weil es den einen oder anderen wird am Anfang sagen, so, boah, eigentlich nee. Aber ihr kommt rein ins Spiel, auch wenn es ein bisschen länger dauert und dann könnt ihr bestimmt auch eine sehr, sehr gute Zeit mit dem Spiel verbringen.
Definitiv.
Ein bisschen sperrig, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Das kann man so an der Stelle sagen. Gut, haben wir alles? Was vergessen?
Mir fällt jetzt nichts an gerade.
Okay, gut. Dann findet es doch selber heraus. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Mitarbeit und bis demnächst. Tschüss.
Ja, ciao.
Alle weiteren Informationen findet ihr auf gamefeature.de.